Das nachfolgende Interview mit Bernhard Scholz haben wir während des IBO-Camps am 9. Februar 2019 in München aufgenommen.
Ich heiße Bernhard Scholz, ich bin geschäftsführender Gesellschafter bei Context Lab, einem Startup aus München. Wir bieten eine digitale Publishing-Plattform an. Deswegen bin ich aber überhaupt nicht hier, sondern bin ich auch Mitherausgeber des Hintergrundmagazins Der Kontext. Und letztes Jahr haben wir das Magazin mit dem Thema Blockchain veröffentlicht und das hat mein Interesse geweckt. Da haben wir uns tief eingearbeitet und einen Teil dieses Wissens konnte ich heute bei einem Vortrag weitergeben.
Wer würde ich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen? Deswegen stellen wir dir jetzt 5 kleine Assoziationsfragen. Facebook oder Instagram?
Wieder nach.
Was wäre deine Alternative?
Reddit.
Cool, das war der erste. Ein Hörbuch oder Buch?
Buch.
Zeitung oder Newsfeed?
Newsfeed.
Sport oder E-Sport?
Sport.
Post-it oder Trello?
Trello.
Dafür hast du aber einen Notizzettel hier liegen.
Moment.
Okay, du zeigst uns jetzt dein Trello-Board, beziehungsweise deine wahrscheinlich 20.000 Trello-Boards.
Wo ist es denn? Ich mache das immer über die Suche.
Okay. Wow, okay, ich habe noch nie jemanden mit so vielen Trello-Boards gesehen.
Dann gehen wir über zu unserem Thema, zu dem wir uns zusammengefunden haben, Blockchain. Kannst du uns in Grundzügen mal erklären, um was es da geht?
Bei Blockchain geht es um eine Technologie, die Sicherheit schafft. Das Ganze funktioniert im Grunde einfach. Es ist eine Kombination von Technologien, die es schon länger gibt. Das eine ist Kryptographie-Verschlüsselung, was über sogenannte Hash-Funktionen funktioniert. Die einfachste Hash-Funktion, die ich so kenne, ist eine Quersumme. Die Quersumme von 21 ist 3. Und es gibt noch viel schwierigere, kompliziertere mathematische Formeln, mit denen man solche Werte berechnen kann. Ein zweiter Teil der Blockchain-Technologie ist, dass Daten nicht zentral gespeichert werden, sondern verteilt. Ich habe also nicht ein Datencenter, das alles speichert, sondern ich habe Tausende und die haben alle die gleichen Daten. Das heißt, wenn eins ausfällt, ist das nicht weiter tragisch, weil die Daten sind alle noch irgendwo anders. Das nächste ist, dass ich Daten nicht wie in einer Datenbank untereinander, wie auf einem Blatt Papier, das unendlich ist, schreibe, sondern in Blöcken und diese Blöcke aneinander hänge. Und die sind so miteinander verzahnt, dass ich eine Information, die im ersten Block steht, im zweiten auch drin habe, in dem dritten und im vierten und im fünften, sodass, wenn ich im ersten was ändere, sich die Information auch im zweiten, dritten, vierten, fünften ändert. Dadurch kann man sehr schnell und sehr einfach merken, wenn da irgendwie dran rumgefuhrwerkt wird, wenn manipuliert wird. Und das macht die Sache sehr sicher. Die Kombination aus diesen Technologien nennt sich Blockchain-Technologie und ist momentan der heiße Scheiß.
Meinst du momentan nur oder wird das schon was sein, was uns länger noch beschäftigt?
Ich denke, es wird uns länger beschäftigen. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass man hat es jetzt auch schon im Verlauf des letzten Jahres gesehen, durch das Abstürzen des Bitcoin-Wertes ist das Ganze aus der öffentlichen Meinung ziemlich rausgerutscht. Die Medien berichten nicht mehr so viel über irgendwelche Bitcoin-Millionäre. Das heißt, die breite Masse bekommt das gar nicht mehr mit. Das Thema gibt es aber nach wie vor. Meiner Meinung nach wird sich jetzt erst so langsam zeigen oder auch in den kommenden Jahren, was die Technologie wirklich leisten kann. Und das ist so wie mit jeder Technologie. Beim Auto hat es auch 50 Jahre gedauert, bis wirklich mal klar war, damit werden die Leute früher oder später alle rumfahren. Und die Blockchain-Technologie ist jetzt ungefähr 10 Jahre im Einsatz mit dem Bitcoin. Die Technologie selber vorgeschlagen und erdacht wurde die schon in den 80ern. Und es wurde halt nie als praktikables Instrument verwendet. Und es gibt jetzt aber die ersten Anwendungen, die funktionieren. Es ist bloß die Frage, wie weit das tatsächlich in unseren Alltag dann noch eindringt.
Gibt es auch schon Anwendungen aus der Buchbranche oder Medienbranche?
Es gibt schon was, klar. Es gibt ein paar Startups, die schon was tun. Civil ist eins, das beispielsweise für Newsrooms Tools anbietet. Die Washington Post speichert die Metadaten ihrer Artikel bei Civil auf der Blockchain. Dadurch ist es ist sehr eindeutig, was die Washington Post veröffentlicht hat. Jeder kann sich sicher sein, dass ein Artikel auch wirklich von der Washington Post ist, dass der gut recherchiert wurde und so weiter und so fort. Es gibt noch ein paar andere, Steemit, Poet, die im weitesten Sinne auch mit der Buchbranche als Content-Branche zu tun haben. Bei Steemit beispielsweise gibt es Journalisten, die ihre Artikel über eine Plattform verkaufen, wo der Leser direkt an den Journalisten mit Kryptowährungen, was nichts anderes ist als, kann man sich vorstellen, wie im Club Med, da kann ich in der Bar auch nicht mit Euro oder Dollar zahlen, sondern da kaufe ich an der Rezeption so kleine bunte Kugeln und dafür kann ich dann meinen Cocktail kaufen. Und im Endeffekt ist eine Kryptowährung nichts anderes. Ich kann damit einen Service kaufen. Und im Fall von diesen Journalisten ist der Service der Artikel. Und den bezahle ich dann in einer solchen Kryptowährung. Ich sehe das aber auch ein bisschen kritisch, weil wir wissen alle, der Sportteil finanziert den Literaturteil, in der Zeitung zumindest, in der gedruckten. Wir wollen aber alle den Literaturteil trotzdem haben, auch wenn wir ihn nicht jeden Tag lesen, sondern nur die Fußballergebnisse anschauen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass Autoren, die sich mit gesellschaftlich relevanten, wichtigen Themen beschäftigen, die aber nicht so Mainstream sind wie Hochzeit Helene Fischer und Florian Silbereisen, die verdienen dann halt einfach extrem wenig plötzlich. Und dann ist das nicht mehr attraktiv. Und dafür sind meiner Meinung nach Medienhäuser nach wie vor da, dass da eine gewisse Umverteilung auch stattfindet.
Das heißt, es wäre dann einfach auch diese Umverteilungsfunktion, die jetzt zum Beispiel ein Verlag hat, die wäre dann eigentlich nicht da?
Genau. Ich habe ja in einem Buchladen so und so viel Meter Regal. Die meisten Meter werden nicht gekauft, sondern es werden nur die, weiß ich nicht, das ist momentan Bestseller, das wird gerade gekauft und der finanziert die anderen Meter aber mit. Wenn ich jetzt aber nur den Fitzek da stehen hätte, dann würde auch keiner mehr in den Buchladen gehen, weil dann habe ich ja keine Auswahl mehr. Und so ist das im Digitalen auch. Erst dadurch, dass es viel gibt, ist es auch interessant, dahin zu gehen und sich das rauszupicken, was man gerne hat. Und dabei folgt man natürlich dann auch Empfehlungen von anderen, was dann im Zweifel wieder der Bestseller ist. Aber trotzdem ist das andere da und muss irgendwie, wir sind ja nicht alle Hobbyautoren, die noch einen anderen Job haben, sondern wenn ich damit Geld verdienen will, dann muss das irgendwie finanziert werden. Und so eine Umverteilung durch den Buchhandel, durch die Verlage, funktioniert daher hervorragend gut. Zum Falle aber für einen großen Teil.
Gehen wir davon aus, in 10 Jahren ist Blockchain allgegenwärtig und das Finanzierungsmodell schlechthin. Was gibt es da noch für Gefahren oder vielleicht auch positive Auswirkungen auf die Buchbranche jetzt konkret? Die Interaktion oder die Transaktion direkt über Autor und Leser sehr nachvollziehbar ist, entsteht eine Glaubwürdigkeit zum Beispiel. Mhm. Gibt es da noch andere? Sicherheit zum Beispiel?
Sicherheit ist ja ein zentraler Bestandteil der Technologie. Ich bin mir nicht sicher, ob sich daraus jetzt für die Buchbranche besonders konkrete Anwendungsfälle ableiten lassen. Ich glaube, dass das tatsächlich dann eher unter der Haube passiert. In den Verlagen beispielsweise oder zwischen Druckereien und Verlag oder dem Produzenten der E-Books oder was auch immer. Ich glaube, dass der Leser selber da gar nicht viel mitkriegen wird. Dass vieles, das auf Blockchain-Technologie basiert, beispielsweise im Katasteramt in Georgien, als jemand, der dort arbeitet, weiß ich, dass das Kataster, dass das Grundbuch irgendwie auf der Blockchain gespeichert ist. Aber als Bürger, der hier, ich habe mein Haus verkauft, kriege ich das nicht mit. Das ist eigentlich so wie mit jeder Technologie, wenn die mal funktioniert, dann ist sie einfach wie die Luft zum Atmen. Auf die Buchbranche konkret heißt das ja, wenn ich ein System habe, das sehr, sehr viel Sicherheit verspricht, dann brauche ich auch erstmal einen Anwendungsfall dafür. Muss in der Buchbranche alles so wahnsinnig sicher sein? Das ist dann die Frage. Also deswegen sind ja andere Branchen wie jetzt Banking oder Anwälte oder sowas, die mit Vertrauen handeln, viel mehr betroffen von so einer Technologie. Während es in der Buchbranche, wenn es dann um Lizenzen geht, wenn es um Verträge geht, die können natürlich dann schon wieder auf einer Blockchain laufen. Davon werde ich als Leser nie was mitkriegen und auch als Autor im Zweifel nicht. Weil der Vertrag wird ausgehandelt wie bisher und jedes Mal, wenn jemand mein Buch kauft, wird eine Zahlung ausgelöst und ich kriege Geld oder sowas. Dass das Ganze vielleicht um eine Blockchain läuft, weiß ich im Zweifel gar nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, dass es so sicher ist, dass es einfach funktioniert. also gerade vor 10 Jahren kam das iPhone auf den Markt oder vor 12 Jahren. Das ist schon ganz schön viel Zeit, die da noch vergehen muss. Und vielleicht haben wir bis dahin Computer entwickelt, die so gut sind, dass sie keine Blockchain-Technologie mehr brauchen. Könnte ja sein. Also man spricht davon, dass Quantencomputer potenziell Blockchains knacken können und dann hat sich die Technologie schon wieder erübrigt. Das weiß man aber nicht. Und momentan haben wir irgendwie auf der Welt 5 Quantencomputer, die mit extrem beschränkter Rechenleistung arbeiten. Was da in 10 Jahren ist, kann keiner sagen. Insofern glaube ich, dass das eine sehr bewegte Zeit ist, die theoretisch die Blockchain zu einer Technologie macht, die wir alle im Alltag haben werden, von der wir aber gar nicht merken, dass sie da ist.
Also der Leser kriegt es vielleicht nicht ganz so mit, aber müssen sich dann wahrscheinlich trotzdem einzelne Akteure, der Buchhandel oder der Verlag, eben vielleicht noch andere Funktionen erfüllen muss. Kannst du dazu was sagen, dass es da sozusagen ein Umdenken bei einzelnen Akteuren geben müsste?
Ich glaube schon, dass da jetzt sehr viel in Bewegung kommt und auch schon gekommen ist. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt alles irgendwie Blockchain-abhängig ist. Fachbücher wird es immer weiter geben, weil da bin ich sicher, wer das publiziert, der hat was zu sagen und das stimmt auch. Und das kann zum Beispiel auch wieder über eine Blockchain abgesichert werden, wenn ich beispielsweise Rechtstexte irgendwie direkt aus dem Bundestag, wenn sie beschlossen sind, schon veröffentliche und das Ganze mit einer Blockchain signiere, dann weiß der Anwalt auch, okay, das passt. Und er braucht sich nicht jeden Monat die ganzen Blätter schicken lassen.
Aber dann braucht er auch nicht die Marke Springer oder Elsevier, sondern er bezieht es ja direkt beim Autor oder beim Urheber.
Genau, aber der Urheber kann ja nach wie vor Elsevier sein. Das ist ja, okay. Irgendjemand muss sich ja hinstellen.
Das Ganze eintippen.
Das Ganze eintippen oder die Technologie bereitstellen, die das zu dem Anwalt in seiner Kanzlei überträgt. Es passiert ja nicht von alleine. Also ich kenne keinen Anwalt, der jede Woche nach Berlin fährt und sich die aktuellen Texte abholt. Das passiert nicht. Und da kann man durchaus, glaube ich, mit Geld verdienen. Ich verdiene halt vielleicht nicht mehr mein Geld damit, dass ich das verpacke und durch die Welt schicke, sondern ich kann es ja genauso digital schicken.
Ich glaube, der wesentliche Moment ist generell, egal von welcher Technologie wir reden, dass Verlage sich nach wie vor mehr als Dienstleister begreifen sollten, als sie es bisher waren und vom Servicegedanken her ihre Geschäftsmodelle einfach anpassen sollten. Und ob das dann über Blockchain läuft oder über eine andere Technologie, ist dann quasi nur noch die Ausgestaltung.
Ganz genau. Also ich glaube, dass der Sinneswandel, der damit einhergeht, mit dieser ganzen Digitalisierung und natürlich gehört die Blockchain da genauso dazu wie künstliche Intelligenz und sowas, das sind alles Teile einer Technologie, so wie beim Auto der Verbrennungsmotor lange Zeit das Nonplusultra war. Und jeder, der schon mal in den Tesla richtig Gas gegeben hat, der weiß sofort, okay, der Verbrennungsmotor kann damit nicht mithalten. Das heißt, ich habe eine neue Technologie, die wird die alte ersetzen. Was macht das Auto? Es bringt mich von A nach B. Im Zweifel sogar so, dass ich dabei Spaß habe. Das ist die Funktion, die erfüllt werden muss. Und die Funktion, die der Buchhandel hat, die Autoren haben, die ganze Medienbranche hat, ist, Informationen von A nach B zu bringen. Nehmen wir die journalistische Ausbildung, die hat zum Hintergrund, dass die Information in einer Form beim Leser ankommt, oder beim Zuschauer oder beim Zuhörer, dass er Spaß dran hat, das zu konsumieren, dass er da einen Mehrwert hat.
Gäbe es theoretisch auch Auswirkungen auf das gedruckte Buch?
Na, theoretisch kann ich eine Blockchain auch ausdrucken. Ne?
Ob man irgendwie das physische Buch mit Daten auf der Blockchain verknüpft.
Eine schöne Anwendung, die ja beispielsweise mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen ist, das sieht man manchmal, da hat man irgendwo so ein RFID-Feld, das man scannen kann. Und das scanne ich mit der entsprechenden App und in dem Moment habe ich das Ding gekauft. Da gibt es ein schönes Beispiel, da haben zwei Typen, die machen Armdrücken und haben an ihre Hand rechts und links ihr Handy mit dieser App geschnallt und unten auf dem Tisch ist jeweils der Barcode von dem anderen und wer verliert, schickt dem anderen automatisch einen Bitcoin.
Schön.
Und ich habe also einen sehr physischen Akt, der da vollzogen wird, Armdrücken, und wenn ich verliere, dann wird mein Geld darüber überwiesen. Ne? Und da lässt sich natürlich dann auch relativ einfach, okay, ich kaufe mein Buch, indem ich mein Handy dran halte. Aber das kann natürlich noch viel weiter gehen, indem man sich Geschichten ausdenkt als Autor, die solche Elemente übernehmen und dann beispielsweise im virtuellen weiterführen und im virtuellen Raum finde ich wieder irgendwo was und das führt mich zurück in die echte Welt, also in die physische Welt, veranlasst mich dort zu einer Aktion. Also das kann man mit der digitalen Welt natürlich verknüpfen und das könnte über eine Blockchain natürlich passieren, indem man sich dann relativ, oder eben nicht relativ, sondern wirklich sicher an einer anderen Stelle weiter bewegt. Ich bin mir sicher, da gibt es schon welche, weil ich glaube, diese ganze Wirtschaftskriminalität, die da jetzt schon stattfindet, was einfach den Hintergrund hat, dass viele Blockchain- und Kryptowährungen aktuell noch kaum reguliert sind, dass jeder, der ein bisschen kriminelle Energie aufbringt, für den ist das natürlich, ja, ist das eine Goldgrube. Da kann ich meine Schneeballsysteme bauen, ohne dass ich im Zweifel vor Gericht muss. Und da gibt es bestimmt Autoren, die das schon ausgeschlachtet haben und da irgendwelche Fälle beschrieben haben.
Das hat sich ja schon fast in den Mainstream etabliert, aber es ist immer ein bisschen schwierig, so gerade in traditionellen Systemen was Neues einzubringen. Du hast vorher die Frage gestellt, wer hat schon alle mit Bitcoins agiert oder wer hat Bitcoins? Wie ist es bei dir?
In meinem Alltag ist es überhaupt nicht integriert. Es gibt schlicht aus meiner Sicht noch zu wenig Akzeptanzstellen, wo ich damit etwas Sinnvolles tun kann. Ich habe mal in Berlin einen Kaffee damit gekauft und ich habe mir testweise ein Crypto-Kitty mal gekauft, weil eine Sache, die eine Blockchain ja kann, ist digitale Inhalte einzigartig machen. Und dann kann ich sie auch wieder wie früher ein einzelnes Buch, ein einzelnes E-Book verkaufen, weil dieses einzelne E-Book hat halt eine einmalige Kennung. Dann kann ich auch eine Sonderedition, gibt es nur 500 Mal, rausgeben. Aber das macht halt keiner. Insofern liegen die halt rum. Ja. Ich habe aber jetzt auch nicht irgendwie großartige Kryptowährungsreserven mir angeschafft. Ich habe das zum Austesten mir angeschaut.
Und wie war das für dich? War das irgendwie befremdlich? Oder einfach genauso, als würdest du jetzt einen 5-Euro-Schein zahlen?
Tatsächlich war das eher so, wie ich zahle mit dem 5-Euro-Schein. Es ist erstmal, das ist vielleicht auch ein Punkt, den man da nicht vergessen darf, diese Technologie ist in den Kinderschuhen. Man muss schon ganz schön viel Anstrengung unternehmen, um an so Kryptowährungen dran zu kommen. Ich musste mich bei einer Kryptobörse registrieren, verifizieren mit meinem Ausweis und allem Möglichen und konnte dann Euros gegen Bitcoin und Litecoin und Ether umtauschen, um dann anschließend damit bezahlen zu können. Der Bezahlvorgang selber, der ist total einfach. Also das ist so wie ich überweise dir 5 Euro, weil wir waren letztens irgendwie zusammen in der Bar und du hast einen Drink ausgegeben und entschuldigt dir. Das ist ähnlich wie mit PayPal oder sowas. Also das ist nicht schwer. Aber der Akt, um an die Kryptowährung dranzukommen, der ist schon noch eine gewisse Hürde. Und solange die nicht überwunden wird, ändert sich das auch nicht.
Meinst du, es würde dadurch einfacher werden, wenn der Schritt gemacht wäre, dass man seine eigenen Daten schon mal standardmäßig in die Blockchain überführt hat und dadurch dieser ganze Verifizierungsvorgang schon mal einfacher würde?
Ich würde meine Daten, glaube ich, nie auf einer Blockchain speichern.
Also auch nicht dieses Beispiel, du hast deinen Personalausweis und liest den einmal aus, was ja mit den neuen Personalausweisen geht und transferierst bestimmte Daten, nicht alle natürlich, aber dann über Hashwerte in die Blockchain, um dich damit dann zu verifizieren?
Genau, also ich könnte einen Hashwert dort speichern. Das wird ja beispielsweise vom World Food Program für Flüchtlinge gemacht. Die scannen ihre Iris, also die Iris ist ja wie ein Fingerabdruck. In Flüchtlingscamps bekommt jeder einen gewissen Betrag, mit dem er Lebensmittel einkaufen kann. Früher haben die einfach Dollars bekommen und konnten damit dann in den Läden dort einkaufen. Jetzt haben sie halt Kryptowährung. Die gehen also zu dem Ladenbesitzer, der guckt mit der Kamera kurz ins Auge und dann wird das abgebucht und fertig. Super easy. Und das ist ein Beispiel, das funktioniert. Und das genauso kann ich beispielsweise auch als Flüchtling meine Ausweisdokumente irgendwo hinterlegen. Das ist halt verhasht, aber mit mir beispielsweise durch so ein Iris-Scan oder sowas fix verbunden. Und wenn ich jetzt auf meiner Flucht meine Papiere verliere, dann kann ich die aber nachträglich wieder ausstellen lassen und ich kann über den Iris-Scan nachweisen, das bin auch wirklich ich, dem diese Ausweise gehören. Also Menschenschmuggel wird dadurch schon sehr, sehr schwierig, weil man weiß genau, wer das ist. Und das finde ich dann schon sehr spannend, dass da eine Blockchain dahinter läuft. Das weiß der Einzelne nicht. Das ist dem auch ziemlich wurscht, würde ich mal behaupten.
Da kommen wir jetzt natürlich dann gleich wieder auf das Themenfeld des Datenschutzes. Also du hast ja betont, wie sicher diese Daten an sich sind, was Fälschung angeht, was Hacking angeht, was Veränderung der Daten angeht, weil sie eben so verifizierbar und eindeutig zuweisbar sind. Aber die Blockchain im eigentlichen Sinne ist ja mehr oder weniger offen. Die ist ja öffentlich einsehbar. Wenn jetzt dann Leute skeptisch fragen, ja, aber dann sind ja alle meine Daten für jeden irgendwie verfügbar, auch wenn sie nicht total lesbar und einsehbar sind, aber jeder könnte ja auf diese Daten zugreifen. Kann man denn damit, wenn man böse ist, irgendwas tun, was mir schadet?
Also die Daten, die dort, wenn sie verhasht sind, da kann niemand was mit anfangen. Das ist quasi unmöglich. Aber mit der Datenschutzgrundverordnung in Europa sind Blockchains eigentlich nicht vereinbart. Weil ich habe unter anderem das Recht auf Löschung meiner Daten.
Das kannst du vergessen.
Das kann man nicht. Dann ist die Blockchain überflüssig.
Okay, und kann ich per se verhindern, dass überhaupt Daten über mich in der Blockchain landen?
Ich kann ja jetzt auch nicht verhindern, dass Daten über mich im Internet landen. Ich kann dann sagen, Google, du musst diesen Eintrag über mich löschen, was Google vielleicht auch irgendwann mal macht, aber die Daten sind ja trotzdem noch auf dem entsprechenden Server irgendwo gespeichert. Dann muss ich ja hinfahren und die Festplatte kaputt machen. Was sich ändert ist, dass wenn was gespeichert wird über mich, dann ist das da. Und es kann auch nicht mehr weg. Und das ist auch ein echtes Problem. Auf der Bitcoin-Blockchain wurden Kinderpornos gespeichert. Die sind da. Und das ist nicht schön. Und das geht auch nicht mehr weg. Aber jeder, der ein bisschen kriminelle Energie aufbringt, kriegt das mit dem normalen Web auch hin.
Das heißt, eine wünschenswerte Weiterentwicklung wäre doch dann eigentlich zu sagen, okay, wenn ich derjenige bin, der die Daten auf die Blockchain gespeichert hat, dass es einen Befehl gibt, den nur ich als Owner sozusagen dieser Daten auslösen kann, um auf der kompletten Blockchain diese Kette wieder zu lösen, oder?
Ja, aber dann ist die Blockchain nicht mehr sicher.
Stimmt.
Dann hat sich das Prinzip erledigt. Ich glaube, dass da arbeiten mit Sicherheit Leute dran, dass das auch wieder veränderbar ist in einem gewissen Rahmen. Man kann ja beispielsweise daran denken, dass man Container erschafft, die auf der Blockchain gespeichert sind. Und dieser Container hat einen Hash-Wert. Und da drin kann ich dann irgendwas Persönliches abspeichern. Und ich könnte innerhalb dieses Containers was verändern. Das ist eine Möglichkeit. Dass also meine Daten überhaupt nie mit der Blockchain in Berührung kommen, sondern nur so ein Container.
Ist das auch schon ein politisches Thema? Beziehungsweise dann auch die Struktur zu schaffen?
Ja, also ich habe da schon mitbekommen, dass da darüber nachgedacht wird. Man muss aber auch sagen, dass in Deutschland das System, das wir haben, ja relativ gut funktioniert. Also da ist beispielsweise Estland dann weiter. Ich habe jetzt auch, also ich bin E-Estonian. Ich kann also eine rechtsgültige Unterschrift in digitalen Dokumenten leisten. Unter diesem E-Estonian-Ding läuft auch eine Blockchain. Mit der bin ich aber persönlich nie in Berührung gekommen. Ich war einfach in Berlin einmal im Konsulat von Estland. Die haben geguckt, bin das ich, der sich da um einen E-Estonian-Ausweis beworben hat. Dann haben die das überprüft, indem sie mich lange angeguckt haben. Und
ein Iris-Check?
Genau, kein Iris-Check. Aber ich musste halt mit meinem deutschen Ausweis hin. Und dann hat die das halt verglichen mit den Daten. Und weil ich mehrere Vornamen habe, haben die nicht alle auf diesen E-Estonien-Ausweis draufgepasst. Und dann hat sie sich entschuldigt, dass da ein H zum Schluss fehlt. Naja, jedenfalls kann ich jetzt rechtsgültige Dokumente im Internet unterschreiben. Und das funktioniert. Und das ist etwas, was in Deutschland in der Form, glaube ich, noch nicht, also zumindest so flächendeckend eingesetzt wird. Aber da könnte man natürlich hin. Und das geht dann natürlich auch noch weiter, beispielsweise mit Wahlen oder Funktionen, die ein Bürgerbüro ausführt. Dafür muss ich häufig noch persönlich erscheinen, weil Identitätsdiebstahl ist relativ gang und gäbe. Also ich habe selber auch schon mehrere Waschmaschinen gekauft, die nie bei mir ankamen. Ist halt blöd, ne?
Ja.
Und wenn ich dann aber zum Beispiel einen Führerschein bestelle und den aber nie bestellt habe, dann ist das auch doof. Und da müssen halt Mechanismen her, die sicher sind. Und da können Blockchains natürlich funktionieren.
Was in Deutschland mittlerweile möglich ist, von wegen Bürgerbüro und so weiter, es gibt jetzt diese Ausweis-to-App.
Ich glaube, dass der Buchhandel nach wie vor relevant bleibt, solange sie ausgewählte, schöne Bücher verkaufen, die Inhalte in sich haben, die ich eben nicht digital konsumieren möchte. Also ich habe gerne schöne Bücher. Literatur Moz hier in München ist ein wunderschöner kleiner Buchladen. Und da geht man rein und da findet man ganz andere Sachen als in irgendeinem riesen Buchladen. Weil das extrem gut ausgewählt ist. Die Frau Moz weiß, wer ihre Kunden sind. Dementsprechend wählt sie die Bücher aus. Und da gehe ich hin, wenn ich Lust auf ein gutes Buch habe. Wenn ich aber einfach nur so Content haben will, sei es News, sei es irgendwas Schnelles, dann mache ich das digital. Dann mache ich das digital. Genau.
Und würdest du in 10 Jahren dann erwarten, dass du dann auch mit deinen Bitcoins bei ihr zahlen kannst?
Ich glaube, das muss gar nicht sein. Unser Geldsystem funktioniert ja einigermaßen gut. Wir haben es sogar durch mehrere Krisen durchgekriegt. Insofern, der Euro funktioniert ja im alltäglichen Leben. Ich brauche jetzt nicht noch 20 weitere Währungen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir früher in Österreich mit Schilling und in der Schweiz mit Schweizer Franken und Deutschland mit D-Mark bezahlt haben. Das war jetzt nicht einfacher, ja?
Sagen wir es so.
Was fehlt in dem Moment ist, wenn ich einen Service habe, der, keine Ahnung, aus Hongkong kommt und digital passiert und den ich schnell bezahlen muss, dann bezahle ich den am liebsten in irgendeiner Kryptowährung, weil da weiß ich, wie viel das ist. Ich kann das im Handumdrehen kaufen, so wie ich halt irgendwelche kleinen bunten Glasperlen im Club Med kaufe, wenn ich einen Cocktail will. Und dann funktioniert das genauso. Aber grundsätzlich Vertrauen in unser Geldsystem habe ich schon.